Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu heißt sie Michael Köhler. Willkommen. Die Ferienflieger nach Mallorca, sie starten schon wieder. Da kündigt sich ein neuer Lockdown an. Wenn morgen der Corona-Gipfel mit der Kanzlerin stattfindet, denn die sogenannte 7-Tage-Inzidenz in Deutschland, sie hat die 100er-Marke überschritten. Das teilte das Robert-Koch-Institut heute mit. Da flackerte am Wochenende kurz ein heller Schein der Kultur auf. Dankbar und glücklich nahmen die Besucher, die Zuhörer ein Konzert der Berliner Philharmoniker auf. Und zu diesem Konzert gehörte auch ein umfangreiches Corona-Testverfahren, das somit ein Teil, ein kleiner Teil auch der ästhetischen Erfahrung wurde. Erst das Stäbchen, dann der Taktstock. Vor der Garderobe, nicht zur Toilette, sondern zum Testzentrum. Hauptsache Kulturhochgenuss. Ein Konzert mit Publikum. Wer hätte gedacht, dass das mal außergewöhnlich wird? Maria Ossowski berichtet aus Berlin.
Ach, ruft die Hornistin Sarah Willis im Foyer zwischen den Teststationen. Es ist so wunderbar, dass ihr endlich alle wieder da seid. Die Philharmoniker und ihr Publikum, sie kommen zusammen, weil allein im Kammermusiksaal der Philharmonie 45 medizinische Fachkräfte, davon 3 Ärzte der Charité, knapp die Hälfte der 1000 BesucherInnen in 90 Minuten testet. Die anderen 520 Klassikfans haben sich in weiteren Teststationen der Stadt ihre Ergebnisse geholt. Alles funktioniert perfekt. Jede und jeder hat nach 20 Minuten das Testergebnis auf dem Smartphone. Es gab in der Philharmonie nicht einen einzigen positiven Test. Pünktlich um 19 Uhr tritt die Intendantin Andrea Zietschmann auf die Bühne. Sie bedankt sich und sie weiß, es geht um sehr viel.
Fast die ganze Welt schaut heute auf Berlin, aus dem Sport, aus der Kultur, wie es geht, wie die Abläufe sind.
Während nahezu überall in Europa die Theater, Konzertsäle und Opern geschlossen sind, schafft es Berlin, der besonders gebeutelten Kulturszene eine Perspektive zu ermöglichen. Kultursenator Klaus Lederer hat den Institutionen mit Wissenschaftlern der Charité die Chance gegeben, unter strengsten Sicherheitsmaßnahmen den halben Saal zu füllen.
Und es sind diese Räume mit gut funktionierenden Lüftungsanlagen und Hygienekonzepten. Wo soll man, wenn nicht hier, mal Dinge ausprobieren, dass irgendwann mal wieder eine Rückkehr zu einer Normalität möglich ist?
Als Chefdirigent Kirill Petrenko den Taktstock hebt, herrscht eine fast heilige Stille. Die Glücksgefühle, Teil des ersten Konzerts nach so langer Zeit zu sein, sind fast mit den Händen zu greifen. Der regierende Bürgermeister Michael Müller ist ebenso ergriffen wie der Präsident des Deutschen Bundestages Wolfgang Schäuble und wie jeder im Saal. Nach 75 Minuten ohne Pause endet Rachmaninows 2. Sinfonie in einem Rausch aus Klang und Jubel.
Ein Himmelsgeschenk. Ich wünschte mir nur, dass wir das bald wieder dreimal in der Woche machen können.
So Kunstmäzen Peter Raue. Auch die Musikerin Madeleine Caruzzo, sie spielt bei den ersten Geigen, steht beseelt nach dem Konzert vor der Philharmonie.
Es war was ganz Besonderes. Nach praktisch über einem Jahr so mit halben vollen Saal, das war einfach großartig. Das Publikum war unglaublich still und gab es große Spannung und schön und so sollte es sein.
Ein absolut perfekt organisierter Testabend in der Berliner Philharmonie, ein traumhaft schönes Konzert, endlich wieder Musik live. Möge dieses Signal aus Berlin die Kulturschaffenden und die Kulturliebenden weltweit ermutigen.
Maria Ossowski berichtete, aus halbem Saal, aber dafür mit vollem Herzen. Im Oktober 2020, und damit kommen wir zur Kunst, schloss die Ausstellung Una Forma di Ser, eine Form des Seins, des Lebens, im Württembergischen Kunstverein Stuttgart. Jetzt hat sie wieder geöffnet und zeigt eine Schau, die sich mit dem Leben der Sinti und Roma, besonders in Spanien, beschäftigt. In Ausschnitten wird ihre Geschichte seit Mitte des 19. Jahrhunderts erzählt. Druckgrafiken und Zeichnungen, Filme und Installationen zeigen eine Welt, die sich über Selbstbestimmung und Festivitäten definiert. Musik und Tanz, insbesondere der Flamenco, stehen dafür. Gesehen hat das für uns Christian Gampert.
Die Ausstellung gruppiert sich um ein Zentrum, um eine Serie von Goya-Radierungen vom Beginn des 19. Jahrhunderts, die allesamt Gaukler und Hexen, Tänzer und Traumatisierte, Banditen und Prostituierte zeigen, Figuren aus einer Gegen- und Unterwelt, zu der besonders in Spanien eben auch Roma und Romnia gehörten, Menschen ohne festen Wohnsitz mit abweichendem Lebensstil. Bei Goya changiert das zwischen Traum und Wirklichkeit. Streng an der Realität orientiert ist dagegen die Asamblea General von Serafim Estebanes Calderón, ein Text über eine Generalversammlung andalusischer Romnia von 1847, hier hinter Glas präsentiert. Calderón berichtet über sogenannte Cris, Zusammenkünfte, bei denen parlamentsartig Beschlüsse gefasst und Streitigkeiten entschieden wurden und die alle in einem Fest endeten mit Flamenco-Musik und Tanz. Der Zusammenhang von Politik mit Rausch und Ausgelassenheit ist es auch, der die Ausstellungsmacher am meisten interessiert.
Ich glaube, die Ausstellung nimmt die ganzen Formen der Selbstermächtigung über ihre eigene Kultur der Romnia mit auf. Sie hat aber auch Bestandteile, das sind manchmal die historischen Positionen, wo man davon sprechen müsste, dass das Fremdperspektiven sind.
Sagt Hans-Dieter Christ, einer der beiden Direktoren des Württembergischen Kunstvereins. Die Kulturgeschichte der Abweichung geht in der Ausstellung natürlich auch über die Romnia hinaus. Der legendäre Kölner Menschenfotograf August Sander dokumentierte Ende der 1920er Jahre sogenannte Lumpenbälle, proletarisch subversive Formen des Kölner Karnevals. In seinem Atlas Menschen des 20. Jahrhunderts finden sich Landstreicher, wandernde Korbflechter und Romnia. Und der Expressionist Otto Pankok porträtierte zeitgleich in riesigen Kohlezeichnungen Obdachlose, Arbeitslose und Roma, von denen später viele in die KZs deportiert wurden. Das KZ ist auch in den düster gezeichneten Kindheitserinnerungen der österreichischen Künstlerin Celia Stoiker präsent, während der Rom Elios Gomez sich im spanischen Bürgerkrieg als konstruktivistischer Agitprop-Grafiker in der Linken engagierte. Ein wiederkehrendes Thema der Ausstellung bilden die Ideen der Bauhaus-geprägten architektonischen Moderne, die auch Siedlungen für fahrende Roma ersann. Da sind berühmte Architekten dabei. Der Portugiese Álvaro Siza entwarf in den 1970er Jahren bei Évora im Alentejo eine erweiterbare, entlang römischer Aquädukte gelegene Siedlung, wo vorher nur bewohnte Müllhalden gewesen waren. Im Franco-Spanien gab es in den 1960er Jahren Versuche mit einem bienenwabenartigen Stadtteil bei Granada, der Roma-Slums und Notbehausungen in Höhlen ersetzen sollte. Alle diese Projekte scheiterten daran, dass die Bewohner die Bauten ständig veränderten und irgendwann aufgaben. Der permanente Bewegungsdrang kommt auch in den vielen Flamenco geprägten Beiträgen der Ausstellung zum Tragen. Am schönsten in einem Film von Tony Gatliff, in dem auch ein Behinderter zur Gruppe der Tanzenden gehört.
Wenn man jetzt den Flamenco historisch nimmt, dann ist er zunächst einmal etwas, was aus der Kultur der Romnia kommt. Gleichzeitig ist es aber auch etwas, was aus der Phase kommt, als sich die spanische Nation als Nationalstaat anfing zu definieren, also historisch Mitte des 19. Jahrhunderts. Auf der anderen Ebene ist der Flamenco aber immer mit diesen Formationen des politischen Widerstands verknüpft.
1971 gab es einen Kongress in London, wo Roma sich als Nation ohne Territorium definieren wollten. Die junge Generation lehnt heute aber solch bürokratische Bemühungen ab. Sie will vor allem die eigene Kultur bewahren, die sich eben meist in Kunst, Musik und Tanz zeigt, in Flamenco und Jazz. In der Stuttgarter Ausstellung kommt das in vielen Facetten zum Ausdruck.
Sagt Christian Gampert über eine Form des Seins im Kunstverein im Württembergischen in Stuttgart. Heute geht die 24. Ausgabe des südafrikanischen Literaturfestivals Time of the Writer zu Ende. Und das fragt, ob Schriftsteller Zeugen, Versuchskaninchen oder so eine Art Kanarienvogel in der Mine sind. Britische Kohlekumpel nahmen nämlich früher Kanarienvögel mit unter Tage. Und die reagierten rasch auf giftige Gase, waren so eine Art gefiedertes Frühwarnsystem. Schriftsteller sind demnach so etwas wie ungefiederte Atmosphärentester. An dieses Bild hat das alljährliche panafrikanische Literaturfestival Time of the Writer angeknüpft, denn es ist eines der ältesten, bedeutendsten des Kontinents, findet traditionell in der südafrikanischen Hafenstadt Durban statt. Lesungen, Debatten, Webinare drehten sich um die Frage, welche Rolle Schriftsteller in Südafrika auf dem gesamten Kontinent spielen. Whistleblower, Zeitzeugen oder eben Kanarienvögel in der Mine. Die Auswirkungen der Pandemie auf den Literaturbetrieb spielten auch eine Rolle, berichtet Leonie Marsch.
Normalerweise ist Selksem da viel unterwegs, auf Lesungen, Vorträgen, Festivals in aller Welt. Zum Schreiben komme er da wenig, erzählt der südafrikanische Schriftsteller. Die Corona-Pandemie bedeutet auch für ihn Stillstand, jedenfalls physischen, nicht aber kreativen.
I became very productive.
Ich war sehr produktiv. Ich habe Songs für einen Animationsfilm komponiert. Ich habe 2 Bücher geschrieben und ein Libretto für eine Oper. Alles während dieses Covid-Lockdowns.
Andere südafrikanische Autoren und Autorinnen berichten beim Time of the Writer Festival dagegen von Schreibblockaden und Existenzsorgen. Bei der Verteilung staatlicher Corona-Hilfen seien nicht alle Künstler gleichermaßen berücksichtigt worden. Im Gegensatz zu Musikern oder Filmschaffenden sehen sich die Literaten als Underdog der Kulturszene. Da liegt die Frage nahe, welche gesellschaftliche Rolle Schriftsteller spielen.
We're writers. We're witnesses. And we can testify.
Wir sind Autoren. Wir sind Zeugen. Wir können eine Aussage machen. Diesen Satz wiederholte die Schriftstellerin Sukiswa Wana bei der Eröffnung mehrfach, angelehnt an das diesjährige Motto des Festivals. Sie ließ das Jahr Revue passieren, erinnerte eindrücklich an rassistische Polizeigewalt und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit.
Sadly, in all of Africa, our governments have treated us, the citizens, as though we are their slaves.
Leider werden wir als Bürger überall in Afrika von unseren Regierungen wie Sklaven behandelt. Als Autoren sind wir Zeugen dieses Missbrauchs, machen darauf aufmerksam und warnen vor den Folgen. Dass wir dabei manchmal prophetisch wirken, liegt nur daran, dass unsere Politiker anti-intellektuell und antiliterarisch eingestellt sind. Es geht um eine systemische und latente Missachtung. Das führt dazu, dass Schriftsteller oft als überflüssig angesehen werden. Aber eine Gesellschaft, die ihre Künstler nicht respektiert, interessiert sich auch nicht für Meinungsfreiheit.
Zu den virtuellen Debatten des Festivals waren daher nicht nur afrikanische Schriftsteller und Schriftstellerinnen aus unterschiedlichen Ländern, sondern auch Whistleblower, Journalisten und Akademiker eingeladen. Sie debattierten nicht nur über die Themen, die dem Kontinent auf den Nägeln brennen, die Ignoranz der Mächtigen, die weiterhin spürbaren Auswirkungen des Kolonialismus, ausufernde Gewalt gegen Frauen, Korruption oder Migration, sondern auch den Literaturbetrieb selbst. Es gäbe viele spannende Neuerscheinungen, die auch in diversen Buchclubs gelesen würden, so der Schriftsteller Fred Kumalo. Neue Leser erreiche man aber kaum.
Here we are. We are indigenous black South African writers.
Hier sind wir, schwarze Autoren aus Südafrika. Aber wenn wir in einen Buchladen gehen, stehen unsere Bücher irgendwo versteckt, ganz hinten in der Afrika-Ecke. Vorn stehen internationale Bestseller, so als wären wir Gäste in unserem eigenen Land. Wenn man nachfragt, heißt es, dass sich diese Bücher einfach gut verkaufen. Dabei haben sie es nie ausprobiert, einheimische Autoren in die erste Reihe zu stellen. Sie sollten uns eine Chance und den nötigen Raum geben. Wir können diese Bücher verkaufen, wenn man uns dabei unterstützt.
Und zwar auch, weil sie Themen aufgreifen, die für ihre Leser relevant sind und an ihre Alltagserfahrungen anknüpfen. Aber was, fragt Sukiswa Wana, wenn niemand diese Bücher liest?
If a writer writes, whether as a witness, can I read the mind or testify, and no one reads it, does it matter?
Ähnlich wie in der Film- oder Musikbranche brauche es eine stärkere Lobby, so Wana. Zum Beispiel durch die Gründung einer Stiftung für Literatur in Südafrika.
Diese Stiftung könnte eine Blaupause für den gesamten Kontinent sein. Sie würde dafür sorgen, dass nicht nur die Mittelschicht Zugang zu Büchern hat, sondern auch die Leute in den Dörfern. Die Kinder würden unsere Geschichten lesen und Eltern ihre Passivität gegenüber schlechter Regierungsführung hinterfragen. Schriftsteller könnten in der Sprache ihrer Wahl schreiben und sich sicher sein, dass ihre Bücher übersetzt werden. Die Stiftung würde auch bei Verhandlungen mit Verlagen und Fragen nach Tantiemen helfen.
Diese Idee ist bei dem Festival auf viel Zustimmung gestoßen. Zwar fehlt der direkte Austausch mit dem Publikum bei dieser virtuellen Ausgabe von Time of the Writer, aber die Literaturszene hat die Zeit des Lockdowns zur Reflexion und Entwicklung neuer Ideen genutzt. Nun müssen sie auch umgesetzt werden.
Berichtet Leonie March. Heute zeichnete sich schon ab, dass morgen beim Corona-Gipfel die Notbremse wohl gezogen wird. Eine erste Beschlussvorlage zu den Bund-Länder-Beratungen sieht eine Verlängerung des Lockdowns bis in den April hinein vor. Zunehmend stellt sich langfristig damit auch die Frage, wie leben mit, wie leben nach Corona? Über den Zusammenhang zwischen klimatischen Veränderungen und Gesellschaftsordnungen, da denkt der Wiener Historiker und Schriftsteller Philipp Blom spätestens seit seinem Buch Die Welt aus den Angeln, eine Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700 nach. Die agrarische Monokultur erlitt damals einen Kollaps durch die Eiszeit. Die Wirtschaft wurde umgestellt, die Gesellschaft änderte sich. Nun erleben wir, ähnlich wie eine weltweite Pandemie, gesellschaftliche Ordnung und Wirtschaft umstellt. Das Verhältnis von Individuum und Staat, von Technik und Natur. Philipp Blom habe ich gefragt, der Historiker in Ihnen weiß, man solle nie sagen, das könne nie passieren.
Ja, das haben wir erlebt. Und das ist, glaube ich, auch eine der ganz wichtigen Sachen, die uns von Covid bleiben werden, wenn vielleicht die ökonomischen Effekte längst vergessen werden. Wenn jemand vor 2020 diesen globalen Hyperkapitalismus kritisiert hat, und ich bin weder gegen Globalisierung noch gegen Kapitalismus, aber wenn man weiß, dass pro Minute weltweit 30 Fußballfelder Regenwald verschwinden, damit wir unsere Konsumgewohnheiten nicht ändern müssen, dann sieht man, das ist ein endenwollendes Modell. Und wenn man das kritisiert hat, dann hat man immer gehört, ja, das ist wahnsinnig schade, was da passiert mit den Regenwäldern und den Polarkappen. Aber was sollen wir schon tun? Die Maschine muss weiterlaufen. Es geht ja nicht anders. There is no alternative. Und dann haben wir die Maschine angehalten, innerhalb von wenigen Tagen. Und wir haben beschlossen, nicht die Märkte das regeln zu lassen, sondern als politische Organismen, als Staaten die Zügel in die Hand zu nehmen. Wir haben beschlossen, Menschen zu beschützen, die nicht ökonomisch produktiv sind, nämlich alte Leute. Das heißt, die Tatsache, dass es auch anders geht, die Tatsache, dass wir viel mehr Kontrolle über unser Schicksal manchmal haben, als wir das glauben, ich glaube, das wird aus keiner Diskussion danach mehr wegzudenken sein. Und gerade was die Klimakatastrophe betrifft, wird das, glaube ich, auch ein wichtiges Element sein, dass wir einfach gesehen haben, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann können wir mehr, als wir uns zutrauen.
3000 Jahre Kulturentwurf von Wachstum, Eroberung, Beherrschung und Ausbeutung sind am Ende. Was ist dann gefragt? Also Modelle von Koexistenz, von Kooperation, was meinen Sie?
Wir leben in einem wahnsinnig aufregenden Moment der intellektuellen Geschichte, weil wir, glaube ich, wirklich eine Revolution gerade erleben, die nicht ihresgleichen kennt in der Menschheitsgeschichte. Vor 3000 Jahren hat die Bibel das so ausgedrückt, macht euch die Erde untertan. Gott sagt das zu Adam und Eva. Und die Bibel ist nicht die einzige, auch die alten Römer und die Chinesen haben ihre Varietäten der Naturbeherrschung gehabt. Aber diese Idee einer bronzezeitlichen Gesellschaft, dass sich die Natur unters Knie zwingen lässt, die dann sozusagen aufgewärmt wurde durch die Aufklärung, wo es wissenschaftliche Naturbeherrschung wird, die beißt jetzt auf Granit, einfach weil unsere Zivilisation zu viel Effekt auf die Natur hat, zum Beispiel durch den CO2-Ausstoß, und deswegen natürliche Systeme zu stark verändert. Und das wird zum Selbstmordtrip, was wir da gerade machen. Die einzige andere Möglichkeit ist tatsächlich, glaube ich, dem zu folgen, was die Wissenschaft uns im Moment zeigt, nämlich, dass die Projektion, diese kulturelle Projektion der Natur, also als dem Menschen, als ein rationales, autarkes Individuum und die Natur sozusagen unter seinen Füßen, dass das in keiner Weise den Tatsachen entspricht. Wir lernen uns gerade ganz neu kennen als einen Teil der Natur. Das ist, glaube ich, eine Vision, die lohnender ist, wegzugehen davon, dass wir glauben, wie man das in der Bronzezeit hat. Wir können die Natur beherrschen. Wir können intelligent in der Natur versuchen zu leben, sodass wir uns dabei nicht umbringen.
Historisch haben wir uns aus den Fesseln der Fremdbestimmung befreit. Was ist dann das Gebot der Stunde? Dass wir uns aus den Fesseln der Selbstbestimmung befreien?
Sagen wir aus der Fesseln der illusorischen Selbstbestimmung. Die Idee des Menschen als frei und rational ist, glaube ich, zum großen Teil theologischen Ursprungs. Und deswegen ist sie uns auch so vertraut. Und deswegen Wissen Sie, die größte intellektuelle Falle ist ja die Normalität. Ein Anthropologe hat mal gesagt, versuchen Sie mal einem Fisch zu erklären, was Wasser ist. Ich glaube, wenn man so täglich in etwas lebt, in einer Konzeption lebt, wie zum Beispiel, dass wir rationale Individuen sind, die selbst frei über sich selbst entscheiden können. Wenn wir begreifen, dass es keine lokalen Probleme mehr gibt, das heißt, wenn wir irgendwo den Regenwald abholzen, um billiges Soja zu kriegen zum Beispiel oder Palmöl, dann wird das Klima auch in unseren Ländern verändern. Dann wird das so viele Menschen von ihren Ländern wegtreiben, dass wir hier mehr Migration bekommen, als wir damit umgehen können. Dann wird es also für uns Probleme schaffen, die unsere Gesellschaften ans Zerbrechen führen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine politische Revolution, auch eine ökonomische, aber vor allem letztendlich eine philosophische, die nicht mehr denkt, wir sind die Krone der Schöpfung, die nicht mehr denkt, wir herrschen über die Natur, sondern die versucht, uns selbst neu zu entdecken und viel mehr in Systemen und Zusammenhängen zu denken als in Trennungen.
Das sagt der Schriftsteller und Historiker Philipp Blom. Sein jüngstes Buch heißt Das große Welttheater, von der Macht der Vorstellungskraft in Zeiten des Umbruchs. Und nun ein Blick nach Südosteuropa, Slowenien. Wenn man in Kärnten ist und über die Karawanken fährt, dann kommt man in dieses Land an der Adria. Das war einst eine Art EU-Erweiterungsmusterland, ökonomisch, gesellschaftlich erfolgreich. Doch unter dem Regierungschef Janša wächst gegenwärtig der Druck zunehmend auf Kultur und Medien, Zivilgesellschaft und Justiz. Das Land scheint zerrissen zwischen politischer Führung auf der einen Seite, Kulturinstitutionen auf der anderen. Mit seinen Glückwünschen zu Donald Trumps ausgedachtem Wahlsieg und Anfeindungen gegen Journalisten erregte Premier Janša auch im Ausland Aufsehen. Slowenien wird aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit als Risikogebiet geführt. Das erstreckt sich längst auch auf die Kulturinstitutionen, denen die rechtskonservative Regierung ihren Stempel zunehmend aufdrückt. Von personellen Veränderungen berichtet Mirjam Baumert.
November 2020. Eine kleine Gruppe Protestierender steht vor dem slowenischen Kulturministerium, einem grauen Gebäude aus jugoslawischen Zeiten. Die DemonstrantInnen rufen einzeln ihre Parole. Schande. Einer der Gründe für ihre Aktion? In zahlreichen Museen wurden die Leitungsposten neu besetzt. Seit dem Regierungsantritt der rechtskonservativen SDS des Ministerpräsidenten Janez Janša im März wurden 6 von 7 turnusmäßig auslaufenden Verträgen nicht verlängert. Kulturminister Vasco Simoniti stellte stattdessen DirektorInnen ein, die ihm politisch nahestehen. Der Protest der kleinen Gruppe von DemonstrantInnen sieht im Video von Top TV Slowenia kleinlaut aus. In Sloweniens Kulturszene rumort es aber aktuell gewaltig.
Ich werde angesehen als eine, die zu historisch arbeitet, zu sehr mit linken Positionen und sich zu viel mit Osteuropa und dem ehemaligen Jugoslawien beschäftigt. Das sind also die Gründe und sie würden auch noch andere finden, um mich loszuwerden.
Zdenka Badovinac leitete fast 20 Jahre die moderne Galerie. Das Museum ist das bedeutendste für zeitgenössische Kunst in ganz Slowenien. Der Vertrag der ehemaligen Direktorin lief offiziell aus. Statt ihrer wurde nun der slowenische Dichter Robert Simonišek berufen. Um ihn zu ernennen, änderte das Kulturministerium kurzerhand die Statuten der modernen Galerie. Sie regeln die Voraussetzungen der neuen DirektorInnen. Die Statutenänderungen haben System. Allerdings wehrt sich das Kulturministerium gegen den Vorwurf, damit eigene KandidatInnen ins Amt zu heben. In einer E-Mail schreibt die Presseabteilung:
Die Statuten vieler öffentlicher Institutionen haben bisher den Zugang zu Leitungsfunktionen bewusst auf Experten aus bestimmten Feldern beschränkt. Damit ist dieses Betätigungsfeld Bewerbern aus einer sehr kleinen Berufslobby vorbehalten.
Betroffen von dem personellen Radikalschlag sind nicht nur Museen. Auch die Leiterin der Buchagentur Renata Samida musste ihr Büro räumen. Und das vor Auslaufen ihres Vertrags. Die Buchagentur fördert den kleinen slowenischen Buchmarkt.
Ich interpretiere den Abruf als politisch bzw. interessensbedingt. Also das Offensichtlichste, was dafür spricht, ist, dass der Aufsichtsrat der Buchagentur im Sommer neu konstituiert wurde. Da wurden 3 von 7 Mitgliedern vorzeitig ausgetauscht mit treueren oder ähnlicher denkenden Mitgliedern. Das Ziel war natürlich, dass ich die Unterstützung im Rat verliere.
Dabei hatte Renata Samida großen Erfolg. Im Jahr 2023 wird Slowenien Gastland der Frankfurter Buchmesse sein. Ihre Kündigung begründete der Rat mit Veruntreuung öffentlicher Mittel und intransparenter Ausschreibungspraxis. Dagegen wehrt sich Samida nun vor dem Verwaltungsgericht. Seit Dezember letzten Jahres hat Pavel Zar eine neue Stelle als Leiter des Nationalmuseums.
Ich war mein ganzes Leben lang nicht politisch aktiv. Ich bin also nicht über politische Verbindungen an den Posten gekommen.
Vor ein paar Tagen hat der Informatiker und promovierte Militärhistoriker einen ambitionierten Fünfjahresplan vorgestellt.
Das Kulturministerium hat vorgeschlagen, dass wir uns nicht nur auf das 200-jährige Bestehen des Nationalmuseums, sondern auch auf den Jahrestag der Unabhängigkeit Sloweniens konzentrieren. Während der slowenischen Ratspräsidentschaft will die Regierung diese Ausstellungen wahrscheinlich als offizielle Veranstaltungen nutzen.
Slowenien übernimmt am 1. Juli dieses Jahres die EU-Ratspräsidentschaft. Das Jubiläum der 20-jährigen Unabhängigkeit von Jugoslawien feiert das Land am 26. Dezember.
Neue DirektorInnen und die Personen, die jetzt wichtige Positionen in der Kulturszene bekommen, sollen die Idee verbreiten, dass Slowenien zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit eine einheitliche Gesellschaft war, in der ein Konsens über die Vergangenheit und die Zukunft herrschte.
Tanja Petrovic ist Kulturwissenschaftlerin am Forschungsinstitut der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Sie ist besorgt. Die Neubesetzungen und das neue museale Großprojekt, ein Museum der slowenischen Unabhängigkeit, das alles gefährde die Diversität und Pluralität der slowenischen Kulturlandschaft. Kulturpolitische Visionen klaffen derzeit in Slowenien weit auseinander.
Berichtet Mirjam Baumert. Und nun Katja Lückert mit Nachrichten aus der Kultur.
Ja, zunächst eine Meldung aus Australien, wo gestern die Sopranistin Taryn Fiebig im Alter von 49 Jahren gestorben ist. Seit Fiebig 2005 zur Australian Opera kam, trat sie in zahlreichen Inszenierungen auf. Mit ihrem klaren, goldenen Ton wurde sie gern für Mozart-Rollen besetzt. Sie gab die Zerlinda im Don Giovanni, aber auch die Servilia im La Clemenza di Tito und die Adele in der Fledermaus. Hier hören Sie Taryn Fiebig noch einmal in einer Aufnahme von Francis Poulains Les Chemins de l'Amour, also Wege der Liebe. Les chemins qui vont à la mer, en guide de notre passage, des fleurs vives et courent sous les arbres de notre rivière. Ich starb im Alter von 49 Jahren. Und gleich noch ein Verlust. Die ägyptische Schriftstellerin Nawal al-Sadawi starb heute im Alter von 89 Jahren. Sie arbeitete zunächst als Ärztin und machte später den Kampf für die Rechte der Frauen zu ihrem Lebensthema. Al-Sadawi veröffentlichte rund 50 Schriften, darunter Romane und Theaterstücke, die in 30 Sprachen übersetzt wurden, darunter ein Buch namens Eine Frau am Punkt Null und Frauen und Sexualität. Sie kämpfte gegen das Patriarchat in den arabischen Staaten und gegen die Polygamie, gegen die Verschleierung von Frauen, Ungleichheiten im islamischen Erbrecht und gegen die Genitalverstümmelung. Ihre Bücher wurden viele Jahre lang in Ägypten nicht veröffentlicht. Sie selbst erhielt Berufsverbot und wurde von islamistischen Fundamentalisten bedroht und floh dann ins Exil in die USA. Nawal al-Sadawi gilt als eine der Vorreiterinnen der ägyptischen Frauenbewegung. Heute am Welttag der Poesie wird auf Initiative der UNESCO seit dem Jahr 2000 an den Stellenwert der Lyrik, an die Vielfalt des Kulturguts Sprache und an die Bedeutung mündlicher Traditionen erinnert. Man muss fast nicht mehr erwähnen, dass es eine Präsenzveranstaltung im Haus der Poesie in Berlin natürlich nicht geben wird. Aber gleich um 19 Uhr versammeln sich dort unter anderem Volker Braun und Suivi Valli, die finnische Dichterin, und Nancy Campbell online zu einer Lesung, die man auf der Webseite des Hauses für Poesie verfolgen kann. Hunderte Menschen haben in Spanien erneut für die Freilassung des wegen Majestäts- und Polizistenbeleidigung inhaftierten Rappers Pablo Hasél demonstriert. Proteste gab es gestern unter anderem in Madrid und in Barcelona. Im Gegensatz zu Demonstrationen im Februar blieben die Protestmärsche friedlich. Hasél war wegen gewaltverherrlichender Twitter-Botschaften und Videos zu 9 Monaten Haft verurteilt worden. Das waren die Kulturmeldungen.
Mit Katja Lückert. Nach uns erstmal die Nachrichten, wie gewohnt, dann ausführlich die Informationen am Abend natürlich. Ein Thema dort, unter anderem die CSU ringt weiter mit der Maskenaffäre. Einen guten Abend, einen schönen Sonntag wünscht Michael Köhler.